Die Macht der Regierenden ist in Demokratien eingeschränkt. Zeitlich durch das Wahlmandat, inhaltlich durch die Schranken des Rechts. Das steht in den Verfassungen aller demokratischen Staaten. Und das ist das ureigenste Wesen von Demokratien. Was US-Präsident Donald Trump jedoch von diesen Schranken seiner Machtbefugnisse hält, scheint immer wieder auf. Zum Beispiel internationales Recht, Völkerrecht. In einem Interview mit der New York Times sagte er dazu ganz offen, er brauche kein Völkerrecht. Das Einzige, was ihn stoppen könne, sei seine eigene Moral und sein Verstand. Das führt unweigerlich zu der Frage, welches Rechtsverständnis hat Donald Trump? Überziehen wir, wenn wir jemanden, der egal, ob im internationalen oder im nationalen Recht, die Schranken des Rechts nicht für sich gelten lassen will, auf einen gefährlichen Weg Richtung Autokratie wählen? Darüber wollen wir heute diskutieren und ich begrüße Sie damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Sarah Nanni, die sicherheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90, die Grünen im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Professor Russell Miller. Er ist Verfassungsrechtler, Autor und Herausgeber und lehrt unter anderem vergleichende Verfassungstheorie an der Universität Washington and Lee in Lexington, Virginia. Herzlich willkommen an Sie, Herr Professor Miller, zugeschaltet aus den USA. Professor Müller, ich würde gerne mit Ihnen gleich anfangen. Helfen Sie uns doch gleich mal zu Beginn in der Sendung mit Ihrer professionellen Sicht, aber auch mit der Innensicht aus den USA. Welches Verhältnis zu geltendem Recht hat der gegenwärtige Präsident der USA?
Lass mir erst beginnen mit einer großen Entschuldigung. Ich versuche mein Bestes, das alles auf Deutsch zu erklären. Auch mein schlechtes Deutsch. Und ich möchte auch meine Rolle in diesem Gespräch etwas klarstellen. Ich glaube, das Beste, was ich tun kann, ist zu versuchen zu erklären, was sind die rechtsdogmatische mögliche Erklärungen für die verschiedenen Themen. Und das sollte gar nicht als Rechtfertigung oder Verteidigung der Trump-Agenda sein. In diesem Sinn ist das eine sehr breite Frage und wir müssen eigentlich das so verstehen, der Präsident benutzt alle Mittel, die ihm irgendwie dienen können. Das heißt, auch Völkerrecht, wenn das nützlich wäre und auch dann Verfassungsrecht oder unser Binnenrechtssystem. In diesem Sinn, ich meine, der hat eine sehr opportunistische Beziehung zu Macht und auch dann zu das Recht.
Kann man so weit gehen, dass man sagen kann, er setzt das geltende Recht auch außer Kraft?
Das, wie ich gesagt habe, es ist so eine komplexe Thema und ich glaube, es kann nicht so klar mit ein sehr spezifische Frage beantwortet werden. Und das sage ich, weil es führt sich die Druck, der Druck, unter dem der Rechtsstaat jetzt steht, führt sich auf so viele verschiedene Bahnen. Es gibt so viele verschiedene Angreifer auf der Rechtsstaat. Es ist schwierig, in eine grobe Perspektive das zusammenzufassen. Ich würde sagen, schlimmer als ob er das Recht außer Kraft setzt, wäre die Reihe von ganz kleinen, ziemlich rechtsmäßigen Handeln, die er unternimmt. Zum Beispiel die zynische Ausnutzung von Prozessen, wie jeder mögliche Berufungsprozess zu benutzen oder extreme Auslegung von Gesetzen oder Rhetorik, die Gerichte und Richtern beleidigen. Das heißt, es gibt so eine Breite von Angriffen, das kann man nur von den verschiedenen Zusammenhängen wirklich messen.
Mhm. Frau Nanni, wenn wir von außen auf das Rechtsverständnis des Präsidenten in den USA schauen, das Verhältnis zum Völkerrecht habe ich eben schon angesprochen, dass er sagt, es gelten meine Maßstäbe, meine Moral, mein Verstand. Würden Sie sagen, man kann da von der Auflösung des auf dem Recht basierten, auf Recht basierten Weltordnung sprechen?
Ja, so weit sind wir zum Glück nicht, aber klar ist, von außen betrachtet, man merkt eindeutig, Trump denkt, le droit c'est moi, das Recht bin ich, so wie Sie es gerade auch angedeutet haben, Herr Miller, er nutzt es dann in seinem Sinne, wenn es ihm passt und wenn es ihm nicht passt, dann ignoriert er das und das ist im Inneren genauso wie im Äußeren. Besonders ist, finde ich, dass die Amerikaner in den letzten Wochen bei ihren Versuchen, die Weltordnung durcheinander zu bringen, die rhetorischen Angriffe Richtung Grönland, die militärische Evakuierung von Venezuela, gar nicht mehr versucht haben, innerhalb des Völkerrechts zu argumentieren und damit das Völkerrecht ganz stark auch schwächen. Vergangene amerikanische und auch andere Regierungen, die Dinge getan haben, die dann von der Weltgemeinschaft kritisch begleitet wurden, haben zumindest noch versucht, innerhalb des Völkerrechts zu argumentieren und dadurch ihre Handlung Legitimität zu geben. Und dass Trump das nicht mal mehr versucht, zeigt eindeutig, es ist ihm auch egal. Er versucht nicht mal mehr, das Völkerrecht in seine Richtung zu drehen, sondern er bricht es ganz offen und ist auch noch stolz darauf.
Also man kann sagen, dass dieser Präsident tatsächlich das geltende Recht außer Kraft setzt.
Also er kann es ja nicht alleine außer Kraft setzen. Ja? Soweit sind die USA an der Stelle noch nicht. Aber er ignoriert es überall dort, wo er es kann. Und das ist natürlich ein Problem. Die Checks and Balances in den Vereinigten Staaten mit Blick auf das Justizsystem sind deutlich durcheinandergebracht worden und funktionieren, das muss man auch so hart sagen, nicht so, wie sie funktionieren sollten.
Professor Miller, wenn wir jetzt auf das erste Jahr von Präsident Trump einmal schauen, da gibt es Kritiker, die sagen, mit dem Blick auf das Rechtsverständnis, er testet die verfassungsrechtlichen Grenzen aus, wo es nur geht. Er nimmt seine politischen Gegner ins Visier. Er guckt, was er in Sachen Pressefreiheit vielleicht sogar verändern kann. Wird da alles unter Druck gesetzt? Sie haben eben schon gesagt, es ist von so vielen unterschiedlichen Seiten, dass der Druck kommt. Was löst dieser Druck aus? Und können Sie da noch mehrere Beispiele nennen?
Ja, ich habe mich sehr intensiv als Testcase für der Untergang der Rechtsstaat versucht, den Abrego Garcia Fall zu benutzen. Das ist ein gutes Beispiel, weil von oben, von draußen scheint es, als ob es eine klare Verweigerung des Rechts gewesen sei. Aber wenn man den Prozess ganz klar aufpackt und die jeder verschiedene Schritte anguckt, man sieht, dass das, was wirklich schlimm ist von der Rechtsstaatlichkeit der Geschehen, ist, dass bei jeder Schritt hat das Trump-Regierung ihr eigene, die Rechte richtig ausbenutzt. Die dürfen Bewerbungen versuchen, wenn sie irgendeinen Fall verlieren. Aber die machen das zynisch und versuchen so oft wie möglich. Die dürfen neue Auslegungen zum Gesetz anbieten, aber die machen das sehr extrem zum Beispiel. Und in diesem Perspektiv, wenn man den Abrego Garcia Fall zum Beispiel anguckt, man sieht, das dauert. Die Gerichte müssen drankommen. Die müssen dann der Rechtsstaat verteidigen. Die extrem Auslegungen und Positionen die Regierung korrigieren und ab und zu bekommt dann der Trump-Regierung ein paar Schritte mehr oder ein paar Gewinne dadurch. Und in dies, ich meine, das ist nur auch ein Beispiel von so vielen verschiedenen Facetten, wie der unter Druck steht. In der Fall, noch ein Beispiel ist, dass es gab ein Mitarbeiter der Department of Justice und in der ersten Instanz bei der Abrego Garcia Fall hat der Mitarbeiter der Department of Justice klar gesagt, ich glaube, die Regierung handelt sich rechtswidrig. Das war sehr mutig Es war ein Zeichen der Chancen der Rechtsstaat, in was für eine Rolle die wir alle spielen müssen. Aber der würde sofort dann entlassen. Und das ist noch ein Beispiel. Es ist so viele verschiedene Mittel, womit die der Rechtsstaat jetzt unter Druck setzen.
Das würde ich ganz gerne aufnehmen, das Beispiel, Frau Nanni. Gerade die Rolle des Justizministeriums ist in den USA ja noch mal ein bisschen anders als bei uns. Das Justizministerium soll unabhängig vom Weißen Haus agieren. Dennoch besteht Sorge, dass das Justizministerium auch dazu genutzt wird, Kritiker zu verfolgen oder auch die präsidiale Macht noch mal auszudehnen. Kann man von einer Instrumentalisierung des Justizministeriums an dieser Stelle sprechen?
Das ist für mich relativ eindeutig. Der wahrscheinlich bekannteste Fall ist der Umgang mit den Epstein-Files. Es gibt einen Beschluss im Kongress, da wird gesagt, das muss alles veröffentlicht werden. Das Justizdepartement war da in der Pflicht, das zu tun. Sie tun das auch in der Salamitaktik, aber weite Teile der Files sind und bleiben geschwärzt. Und nachdem am Wochenende nochmal neue Dokumente veröffentlicht wurden, heißt es sofort, wir gehen nicht davon aus, dass weitere Ermittlungen nötig wären. Das kann die Öffentlichkeit gar nicht nachvollziehen, weil die Öffentlichkeit ja nicht weiß, welche Stellen dort geschwärzt worden sind. Und wenn man dann noch überlegt, dass einige der Taten auch wahrscheinlich verjährt sind, dann kann man sich das juristisch sogar noch vorstellen, warum nicht noch ermittelt wird. Nur, es gibt ja auch geheimdienstlich interessante Sachen in diesen Files. Da guckt dann keiner mehr drauf. Alle Behörden in den USA, die sich mit Spionageabwehr beschäftigen, bis auf eine, sind von MAGA-Männern besetzt. Und da wird es auch keine Aufarbeitung mehr geben. Und so wird das alles genutzt. All diese Institutionen in den USA werden jetzt genutzt, um Macht zu konsolidieren rund um Trump und um Fehlverhalten von Trump und von Trumps Anhängern, seinen Freunden, seinen Netzwerken weiter zu decken. Das ist eigentlich ein Verhalten, wie wir es nur aus waschechten Autokratien kennen. Und das entwickelt sich gerade genau in den USA in so eine Richtung, dass eben Recht und Gesetz nur noch selektiv angewandt werden und immer im Sinne des Machthabenden. Das muss uns sehr beunruhigen.
Herr Miller, es gibt ja durchaus amerikanische Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, die sich zum Beispiel um die Liberalisierung von Bürgerrechten und so weiter kümmern. ACLU zum Beispiel, American Civil Liberties Union, ist so ein Beispiel, die sehr davor warnen, dass der Einsatz von Antiterrorgesetzen gegen Proteste eingesetzt wird, vor allen Dingen bei gemeinnützigen Organisationen. Kann man sagen, in den USA mit Blick auf solche Organisationen, die Proteste auch durchaus organisieren an der einen oder anderen Stelle, dass der Dissens, der da mit der Regierung besteht, dass das sogar kriminalisiert wird? Oder ist das nicht etwas, was zwingend zu einer Demokratie dazugehört, nämlich den Dissens auszuhalten und mit denen, die protestieren, sich auch auseinanderzusetzen? Und findet das noch statt in den USA?
Wo das dann unsere alte Tradition zum der Redefreiheit trifft, ich bin immer noch ziemlich optimistisch, dass solche Grundrechte, vor allem die Grundrecht auf Redefreiheit, Free Speech, das wird bis jetzt mindestens noch respektiert und gehalten. Man kann das, wie wir jetzt so besprochen haben, das unter Druck setzen. Aber das ist interessanterweise auch ein Hauptthema der jetzigen sehr konservativen Supreme Court. Die setzen sehr hohen Wert auf Redefreiheit zum Beispiel. Es stimmt aber auch, dass in unserer Vergangenheit, dass Gegnern von der Regierung oft unter Verdacht standen, verfolgt geworden sind. Das geht zurück an der Abolitionist Movement bis zum Civil Rights Bewegung, auch die Kampf gegen die Counter-Terrorism-Ära in der George W. Bush-Regierung, dass wenn man gegen der Macht der Staat sich stellt, rechnet er damit, dass das irgendwie schwierig sein kann. Man denkt an der sehr wichtigen Beispielen von Martin Luther King Jr. zum Beispiel. Er musste dann diese berühmte Brief aus der Birmingham Jail schreiben von ein Knast, weil er diese Mut, diese Redefreiheit auszuüben, benutzt hat und doch dann diese Risiko übernommen hat. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Aber beim Redefreiheit, das scheint mir eher, wir dürfen etwas optimistischer dabei bleiben.
Okay. Von Anni, im Moment schauen alle nach Minnesota und das Agieren von ICE. Der Tod zweier US-Staatsbürger erschüttert die ganze US-Nation nach wie vor. Darüber wird viel gesprochen. Am Wochenende haben wieder Zehntausende auch demonstriert gegen das Vorgehen von ICE. Auf welcher Rechtsgrundlage agiert ICE eigentlich?
Das stört leider gerade sehr am Ohr. Entschuldigung. Also es ist natürlich so, die ICE-Behörde wurde nicht erst von Donald Trump im letzten Jahr erfunden. Die gibt es schon länger, die hat schon länger auch agiert. Was ungewöhnlich ist, ist das brutale Vorgehen dieser Behörde. Das hat sich dramatisch verschärft in den letzten 12 Monaten. Und das Wichtigste ist, es braucht eine Rechtsgrundlage für einen solchen Eingriff. In der Regel ein Haftbefehl oder ein akuter, sehr stark sich aufdrängender Verdacht, dass diese Person sich nicht an Einwanderungsgesetze hält. Letzteres war schon immer eine sehr offene Kategorie und die wird jetzt rassistisch ausgelegt durch ICE, indem man gesagt hat, jede Person, die nicht weiß ist, stellt eigentlich schon einen Verdacht dar. Das könnte ja sein, dass die sich nicht an Einwanderungsrecht hält. Und das ist eine Ausweitung dieser Rechtsgrundlage, die in die Willkür hinabrutscht und die auch ganz klar gegen Antidiskriminierungsgesetze in den Vereinigten Staaten sich verhält und entsprechend auch den Protest der Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt. Ich würde trotzdem noch gerne kommentieren, was Herr Miller gesagt hat, weil der Eingriff in die Presse, in die Meinungsfreiheit, der passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen, indem man alles verbietet und die Leute ins Gefängnis sperrt, wenn sie Dinge sagen. Das, was wir auch aus Autokratien kennen, ist vor allem diese wirksame Schere im Kopf. Die wirksame Schere im Kopf all derjenigen, die in der Forschung sich überlegen, was sie veröffentlichen, die in der Presse sich genau überlegen, was sie veröffentlichen, weil sie erlebt haben, dass Forschungsmittel gekürzt werden, große Rechtsstreite, die sehr viel Geld kosten, die Verlage angefangen werden durch diese Trump-Administration. Und diese Schere im Kopf, die ist jetzt schon sehr wirksam. Ich glaube, da machen wir uns ein bisschen was vor, wenn wir sagen, dass es eigentlich noch ganz okay steht um die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Herr Miller, würden Sie das bestätigen? Leben Sie das an der Universität auch, dass man nicht mehr so alles sagen darf, was man mal eigentlich sagen durfte und was man sagen will? Gibt es da schon eine
Schere? Ich habe große Glück. Ja, ich habe große Glück. Ich bin an eine gute, sehr unterstützende Liberal Arts College und ich selber fühle mich von meiner Universität und meinen Kollegen wirklich, wirklich wohl und fest hier. Das heißt, man muss das unterschiedlich betrachten wahrscheinlich. Man sieht, dass in Texas und in Florida auf bundesstaatlicher Ebene, das wird aus Gesetzesgründe völlig anders. Das heißt, von Fall zu Fall ist das schwierig zu betrachten. Ich kann sagen, ja, was die Frau Nanni beschreibt, kann in alle möglichen Gesellschaften so passieren. Und das stimmt auch hier, dass es eine sehr starke politische und moralische Krise gibt. Ich meine, ich kann das eher nur aus Rechts- oder gesetzliche Gründe weiter erklären. Auf die Ebene, wenn man irgendwie einen Angriff in seine Redefreiheit sich fühlt, es gibt noch starke Gesetzegründe, dass man dann in der Gerichte verteidigen könnte oder versuchen könnte. In diesem Sinn auf einer Rechtsebene, ich habe mich so ein bisschen noch Optimismus, aber Frau Nanni hat recht, die Gesellschaft ändert sich sehr hier. Es gibt politische und moralische Druck. was wir gesehen haben, ist, und deswegen kann ich was anbieten bei solch einem Gespräch, ist, dass die Gerichte bis jetzt, meiner Meinung nach, halten sich wirklich gut fest in der Spannung, in dieser Krise. Das heißt, es ist schwierig, jeder Eingriff dann in eine Gericht zu, ins Prozess zu bringen oder mit einer Klage zu bekämpfen. Es gibt so viele, aber wenn das zu die Bundesgerichte kommt, auf der ersten Instanz, die machen sich, die halten sich fest auf an das Rechtsstaat. Bis jetzt können wir mindestens in Fall zu Fall weiter kämpfen auf die Ebene.
Ich würde gerne noch mal kurz zu Eis zurückkommen. Das war ja eben schon so ein bisschen die Frage. Nach den massiven Protesten in der letzten Woche ist ja der umstrittene Kommandant von Eis, Greg Bovino, durch Trump abgelöst worden. Sehen wir da eine Veränderung, vielleicht sogar eine Kehrtwende? Ist das ein Zeichen für ein Umdenken bei Eis und auch von dem, was Trump damit erreichen will?
Ich glaube nicht, dass wir hier ein Umdenken sehen, sondern einfach einen klugen Schachzug von Donald Trump. Wenn eine Person so prominent geworden ist und so in Verbindung gebracht wird auch mit diesen Vorfällen, dann ist es viel einfacher, die Person zur Seite zu schaffen, einen neuen Kopf dahin zu setzen, als sich in der Substanz mit der Kritik an dem Vorgehen zu beschäftigen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, die MAGA-Bewegung ist eine weiß-nationalistische Bewegung. Das Ziel, was ICE also hier verfolgt, das wird auch von den Unterstützern von Donald Trump verfolgt und auch von Donald Trump selber. Deswegen wird es da in der Politik kein Einlenken geben. Die Latinos, Latinos for Trump, die ja noch im Wahlkampf auch teilweise prominent aufgetreten sind, die waren immer nur eine sozusagen Instrumentalisierung. Die waren immer nur so gedacht. Eigentlich hat Trump ein Weltbild, in dem Amerika überwiegend aus weißen, europastämmigen Personen besteht. Und genau in dieses Bild passt die Eispolitik. Und deswegen wird sie ja auch von der AfD in Deutschland so gefeiert, weil das Weltbild einfach genau das gleiche ist.
Herr Miller, kann man sagen, dass die Migrationspolitik das zentrale Thema der Innenpolitik ist? Und ist es das, was Frau Nanni beschreibt, dass es auch ein Stück weit das ist, was die MAGA-Bewegung sich vorstellt, nämlich ein Bild des weiß-europäisch-stämmigen Amerikaners?
Ich glaube, das gehört dazu, auf jeden Fall. Es ist immer schwierig bei uns, große Bewegungen, unsere Großparteien, das grob zu beschreiben, weil das muss eine große Zelt sein und es gibt dann eine eher stärkere Teil der MAGA-Bewegung. Man muss das ernst in der politischen Sinn nehmen, eine sehr orthodox Teil der MAGA-Bewegung. Es gibt dann eigentlich Wähler, die vor der Trump paar Mal sich gewählt haben. Und der Frage ist, wie können wir in der Opposition solche Wähler gewinnen, zurückgewinnen? Und ich glaube, was Frau Nanni erklärt hat, ist eigentlich sehr wichtig. Es ist sehr richtig auch zu sagen, wir versuchen oder schauen nicht nach einer Änderung von Trump. Das ist nicht der Punkt. Was wir brauchen, ist eine Wende in der Allgemeinheit, der breite Gesellschaft. In der Opposition haben wir jetzt außer Seite, nicht bei den Rechtssachen, aber in der politischen Sphäre, haben wir jetzt eine Wende erlebt, dass jetzt der Opposition klar macht und irgendwie stärker macht und eine Orientierung gibt. Und ich glaube schon, dass irgendwie, es ist ein erster kleiner Schritt vielleicht, aber das Minnesota gehört dazu, Minneapolis gehört dazu. Man merkt wahrscheinlich, das haben wir immer gehofft, es gibt irgendwie eine Außergrenze von was die Amerikaner tolerieren werden. Und vielleicht ist Minneapolis jetzt ein Zeichen, dass wir nähern uns an die Grenzen. Was wichtig wäre, nicht, dass irgendwie Trump sich ändert oder das MAGA sich ändert, sondern dass die Opposition daraus was lernt und irgendwie der politische Energie davon holt.
Wenn wir da noch mal in dem Zusammenhang auf Trump selber gucken, um was geht es ihm in letzter Konsequenz? Also geht es zum Beispiel um die Staatsbürgerschaftsrechte? Geht es um das fundamentale Recht in den USA, dass man per Geburt Amerikaner ist? Will er diese rechtlichen Grundsätze anpacken? Will er das verändern?
Offensichtlich. Der will offensichtlich mindestens diese Recht auf Staatsbürgerschaft von Geburt aus, das hat er versucht zu ändern. Wir werden erfahren von der Supreme Court, ob er der Befugnis dazu hat und oder ob er der richtige Auslegung der Verfassung hat. Ich glaube, das ist dann doch ein Beispiel, hoffe ich, dass das ein Beispiel ist von diese Hoffnung, dass die Gerichte noch was richtig tun kann, was anbieten kann. Meiner Ansicht nach, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Supreme Court diese Birthright Citizenship Dekrete bestätigt. Ich kann das nicht vorstellen.
Frau Dani, wenn wir mal anschauen, wie viele Abschiebungen es jetzt seit dem Amtsantritt von Donald Trump gegeben hat. Die Zahlen sprechen so von 600.000 und auch jede Menge, die freiwillig gehen, die das Land verlassen. Wie vereinbaren sich diese massenhaften Abschiebungen, die ja auch ohne ordentliche Gerichtsverfahren stattfinden, mit der Rechtsstaatlichkeit, mit dem Rechtsstaatsprinzip?
Es fängt ja schon bei der Abholung an. Häufig liegt eben kein Haftbefehl vor, sondern es wird diese willkürliche Kategorie genutzt. Dann geht es weiter. Die Leute werden interniert eine Zeit lang. Und Sie haben gerade gesagt, einige reisen dann auch freiwillig aus, wenn nicht unter sehr, sehr schwierigen Haftbedingungen, bei denen allein im Dezember fast 40 Leute ums Leben gekommen sind. Das muss man ja auch mal sagen. Es sind ja nicht nur Protestierende und Menschen, die abgeschoben werden sollten, erschossen worden, sondern es sind auch fast 40 Leute in dieser Haft zu Tode gekommen. Dann ist das natürlich eine Frage, wie freiwillig das dann noch ist, wenn man aus dieser Haft heraus entscheidet, ich warte den Gerichtsprozess, der vielleicht bestätigen würde, dass ich mich legal in den USA aufhalte, den warte ich gar nicht mehr ab, weil die Haftbedingungen so unerträglich sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, das hier zu überleben oder da ohne Schaden rauszukommen. Das ist schon eine heftige Politik, die da gemacht wird. Und ich sage das nochmal, wir haben eine Partei im Deutschen Bundestag, die zwischendurch fast 30% in den Umfragen hatte, die genau das für Deutschland will. Es gab Politikerinnen und Politiker der AfD, die in den letzten Wochen gesagt haben, ja, so knapp 60 Millionen Menschen in Deutschland, das würde auch reichen. Ja, die 22 mehr, die es noch gibt, das sind zufälligerweise genau die mit Migrationshintergrund. Eine davon bin ich. Da geht es schon sehr konkret auch darum, wie die rechtsextreme Bewegung sich beim Thema Abschiebung und Migration versucht, voneinander Dinge abzugucken. Und es gibt Politikerinnen und Politiker der AfD, die solche Verhältnisse auch für Deutschland wollen. Das beunruhigt mich total. Und ich glaube, da müssen wir sehr achtsam sein, wie da auch die Verknüpfung und die Lernprozesse sind innerhalb der globalen Rechten. Mhm.
Herr Miller, Sie haben es ja gerade schon gesagt, also Sie gehen davon aus, dass die Opposition jetzt gerade bei den Ereignissen, die wir in Minneapolis gesehen haben, auch ein Stück weit stärker wird und vielleicht auch lauter wird. Die Migrationsfrage ist ja ohne Frage eine Frage, die die Nation spaltet in den USA. Gleichzeitig gibt es dann aber Dinge im Recht, dass zum Beispiel die Kapitolstürmer vom 6. Januar damals begnadigt werden durch den Präsidenten. Wenn wir diese Dinge beobachten, auf der einen Seite sehr starker Druck auf Migranten, gleichzeitig eine Begnadigung der Kapitolstürmer, müssen die Menschen befürchten, dass das Recht nicht mehr wirklich gleich für sie ist und leidet darunter das Rechtsverständnis der Amerikaner?
Ja, wir haben so eine lange Geschichte von die ungleiche Durchsetzung unser Rechtssystem. Das kehrt zurück in unsere rassistische Geschichte. Dass ich verstehe ganz gut, dass es strukturelle Verbleibe von dieser Erbe noch bei uns gibt. Ich schätze aber nicht, dass unser Judikativ zu einer parteiischen Judikativ geworden ist. Noch nicht. Das heißt, wir sprechen noch nicht von einer Erfahrung, ein Erlebnis, wie was man in Ungarn gesehen hat. Dass der Judikativ in Amerika noch nicht ein MAGA oder rein parteiischer Judikativ ist. Und das hat sich gezeigt immer wieder, vor allem in der ersten Instanzgerichte von auf der Bundesebene. Trump verliert sehr oft in solche Fälle. Manchmal haben die versucht, dann national einstweilige Anordnungen zu setzen in solche Fälle. Das hat der Supreme Court jetzt verboten. Aber bei der erstinstanzlichen Bundesgerichte sollte man erwarten, meiner Ansicht nach, noch sehr professionelle, kompetent, trotz dieser Erbe von Ungleichheit bei uns, mindestens kompetent, professionelle Gerichte. Und das zeigt sich bis jetzt, vor allem in dieser Druck, welche der Rechtsstaat jetzt erfährt. Dort kann man mindestens hoffen, dass der Gesetz gehalten wird.
Und inwiefern hält sich der Präsident denn auch daran?
Ja, das ist schwierig. Wie gesagt, er muss nicht immer wieder das eine Urteil, ein Gericht verweigern oder nicht folgen. Vielleicht reicht es allein politisch oder als rhetorische Sache zu verlieren bei solchen Sachen. Das tut das der AfD auch ab und zu. Sie verlieren sehr gerne, um zu punkten politisch. In diesem Sinn, vielleicht ist es auch nützlich, dass der Gesetz gegen ihn irgendwie noch funktioniert. Und es ist wichtig zu merken, dass auch wenn er verliert, kann er dann irgendwie vielleicht in der Prozess die Bestimmung der verschiedenen Gesetze oder die Bedeutung der Verfassung, kann er das irgendwie in eine kleine Art und Weise neu orientieren. Und in diesem Sinn ist das auch dann ein kleines Sieg. Der muss nicht vollkommen in einem klaren Sinn eine Urteil nicht folgen. Das heißt, es kann sein, auch in der Prozess kann er irgendwie noch was gewinnen. Wie gesagt, immer wieder, das wird nicht zu, ich schätze, der Rechtsstaat stirbt nicht von einer ganz klaren Big Bang Problem, sondern von dieser kleinen Breite von Druck.
Von Anni, da würde ich gern drauf eingehen. Der Rechtsstaat stirbt über die vielen, vielen kleinen Nadelstiche. Würden Sie das bestätigen?
Definitiv. Und wir haben ja erlebt, sowohl in den USA und jetzt ein Fall ist auch bekannt in Europa, dass die MAGA-Bewegung gezielt Richterinnen und Richter bedrängt durch Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich dann vor ein Haus stellen mit Schildern, die Leute ansprechen und sagen, hier, wir wissen, dass du in dem und dem Fall demnächst entscheiden sollst, entscheide mal in diese Richtung. Also da wird wirklich mit Mafia-Methoden gearbeitet. Das haben wir in der ersten Administration auch schon erlebt, aber das ist jetzt auch wieder en vogue. Das heißt, da muss gar nicht die staatliche Macht direkt kommen und das Justizsystem irgendwie einschränken, sondern da wird einfach moralisch-politischer Druck so massiv aufgebaut auf diejenigen, die da Entscheidungen treffen müssen, die unabhängig auch Entscheidungen treffen müssen, dass die sich das zwei- oder dreimal überlegen, wie sie entscheiden und zweitens auch Leute abgeschreckt werden, innerhalb dieses Systems weiter Karriere zu machen, weil es einfach gefährlicher geworden ist für einen liberalen Staat, für liberale Vereinigte Staaten von Amerika einzugestehen. Wir haben vor kurzem erlebt, dass das auch in Europa passiert. Da hat doch tatsächlich eine Richterin, die befasst ist mit dem Fall Le Pen, wir erinnern uns, die Frage steht im Raum, ob sie noch mal antreten darf als Präsidentschaftskandidatin in Frankreich, dass die bedrängt wurde von US-amerikanischen Diplomaten. Das heißt, die MAGA-Bewegung nimmt nicht nur Einfluss auf das Justizsystem in den Vereinigten Staaten Staaten von Amerika, sondern sie versucht, das sogar in Europa zu machen. Das darf nicht überraschen, wer die nationale Sicherheitsstrategie komplett gelesen hat, sieht auch, die USA unter Trump wünschen sich massive politische Veränderungen in Europa. Da ist eine Person wie Le Pen jemand, den man unterstützen möchte. Und das machen sie auch, das tun sie auch. Umso erschreckender finde ich das, wie bagatellisierend wir immer noch über diese Administration reden. Es geht schon längst nicht mehr darum, ob uns Donald Trump habituell gefällt, ob wir seine sexualisierten Gewaltstraftaten, die er offensichtlich auch gemacht hat, ob wir das moralisch bewerten oder nicht. Es geht auch nicht darum, ob man ihn stumpf findet oder populistisch. Es geht darum, ob diese Vereinigten Staaten von Amerika Einfluss auf deutsche Politik nehmen zum Schaden der Demokratie hier. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Bundesregierung etwas härteren Kurs fährt, als das jetzt der Fall ist. In welche Richtung das gehen kann, über alle Elemente der Rechtsstaatlichkeit, das müssen wir leider gerade sehr detailliert in den USA beobachten.
Müller, können Sie das bestätigen, dass der Druck von Seiten der USA auch sogar bis nach Europa reicht, wenn es um zum Beispiel Richter geht, Gerichte geht, Urteile geht oder auch Verfahren, die gerade laufen?
Ja, ich habe auch dann von der Fall, wovon die Frau Nani gesprochen hat, auch gelesen. Das überrascht mich auch nicht, dass die MAGA-Bewegung, auch die amerikanische Regierung, versucht, ihre politische Vision, ihre politische Interessen überall durchaus durchzusetzen. Das ist mir klar.
Herr Müller, wenn wir darauf schauen, wie Trump regiert, dann passiert das sehr oft über Dekrete, die er unterschreibt. Wie ist das politisch zu bewerten, wenn Politik über Dekrete letztendlich durchgesetzt wird?
Ich weiß nicht, wie man das bewerten soll politisch. Ich kann als Jurist sagen,
ja,
dass
ich frage mal so, was bedeutet das denn für den demokratischen Prozess in der Gesetzgebung?
Okay. Es ist eine implizite Macht der Präsident, dass er in eine gewisse Art und Weise durch Dekrete der Orientierung die Bundesbehörde bestimmen darf. Das ist eine implizite Macht, auch in der Verfassung gedacht, hat der Supreme Court das so gemeint. Das ist demokratisch zu tolerieren. Manche meinen auch es gut zu finden, weil gedacht ist, der Präsident demokratisch legitimiert ist. Das ist nicht eine Verweigerung oder die Demokratie, sondern eine Art der klare demokratische Legitimität. Und teilweise agiert der Präsident durch solche Dekrete nicht, weil er seine implizite Macht, das zu tun, ausübt, sondern weil der demokratische legitime Kongress ihm die Befugnisse gegeben hat. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Zollpolitik. Mhm. Unser Kongress, sehr demokratisch legitimiert, meinte, bei Notfällen darf der Präsident selbst mit Dekrete dann die Zölle bestimmen. In diesem Sinn ist es doppelt legitim, demokratisch. Er agiert als demokratischer Präsident und durch den Wunsch der Kongress. Wir warten alle jetzt zu hören von der Supreme Court, ob die seine Auslegung, sein Verständnis von Notfall bestätigen wollen oder nicht. Aber das ist ein Beispiel, wie es möglich ist überhaupt, dass er mit solchen Dekreten regiert. Und wie gesagt, von Anfang an, ich will das nur erklären, was sind die Gründe, wovor. Das kann man argumentieren, dass es doch sehr demokratisch ist. Der ist ein demokratischer, legitimer Präsident und ab und zu handelt er durch den Wunsch der Kongress.
Dekrete in der Vielzahl und in der Größe. Wie ist das politisch zu bewerten?
Ja, die USA sind jetzt schon eine sogenannte kompetitive Autokratie. Das muss man so hart sagen. Es gibt noch Wahlen, es gibt noch so eine Art von Volksvertretung, aber alle anderen Elemente einer Demokratie werden gerade ausgehebelt. Und ehrlicherweise, diejenigen, die sich vom Volk in den Senat haben wählen lassen, die machen bei dieser Aushebelung fleißig mit. Zumindest die republikanischen Abgeordneten nehmen ja ihre Rechte als ParlamentarierInnen kaum noch wahr. Warum machen sie das nicht? Nicht, weil sie nicht verstanden haben, dass sie diese Rechte ausnutzen könnten, sondern weil die republikanische Partei in den letzten Jahren selbst eine Verwandlung eingenommen hat, in der jede Person, die nicht hinter Trump steht, zu 100%, einfach vernichtet wird politisch. Das heißt, es sind nur noch diejenigen übergeblieben in der republikanischen Partei, die bei allem Ja und Amen sagen. Und so untergräbt de facto auch in diesem System, wo ja noch gewählt wurde, die republikanische Partei selbst das Prinzip von Checks and Balances. Denn ja, die präsidentiale Macht, die ist legitimiert durchs Volk. Das ist auch in Ordnung und richtig so. Es gibt viele präsidentiale Demokratien. Es gibt aber immer Checks and Balances mit einer Volksvertretung. Und da hat Trump für gesorgt, dass das keine Balance mehr ist und dass da auch nichts mehr gecheckt wird.
Das war ja immer das, worauf verwiesen wurde, dass die Check and Balances in Amerika so stark sind, dass das gar nicht erschüttert werden kann. Das ist aber nicht der Fall.
Institutionell sind sie das nach wie vor. Auf dem Papier sind sie das nach wie vor. De facto sind sie das nicht mehr, weil die republikanische Partei zu einem autoritären Machtkonstrukt von Donald Trump geworden ist. Er hat dort das gemacht, was er jetzt im ganzen Staat versucht, Leute durch Zuckerbrot und Peitsche auf Linie zu bringen, teilweise auch durch harte Erpressung. Das tut er. Man muss sagen, das ist in der Politik, auch in anderen Demokratien, nicht unüblich, dass Leute erpresst werden oder man ihnen besondere Bonusse anbietet, wenn sie gehörig sind. Aber das Ausmaß, wie wir das hier bei den Republikanern sehen, das ist schon historisch. Und das hat einen einzigen Zweck, die Macht von Donald Trump noch größer zu machen, zu konsolidieren. Und jetzt in der zweiten Amtsperiode muss man auch sagen, es ist ihm gelungen. In der ersten hat er schon versucht, da hat das nicht ganz geklappt. Da war sowohl in der Verwaltung noch viel Widerstand als auch bei den Republikanern selber. Heute sehe ich bei den Republikanern, die ja keine besonders üppige Mehrheit haben, da müsste man nur eine Handvoll Menschen haben mit moralischem Rückgrat, gar keinen Widerstand mehr gegen diesen Trump. Und das ist ein Riesenproblem.
Mhm. Herr Miller, wir sind quasi am Ende der Sendung, deshalb die Schlussfrage mit der Bitte um eine kürzere Antwort. Wird sich der Rechtsstaat in den USA behaupten?
Es steht unter extremem Druck gerade jetzt. Die Hoffnung, die ich noch behalte, geht daran, dass ich noch die Gerichte bewundere und man sieht, dass die sich versuchen zu verteidigen auch. Die verstehen sich, dass die vielleicht die letzte Instanz sind. Man sieht zum Beispiel, dass Chief Justice Roberts am Anfang letztes Jahres ganz unüblicherweise auch versucht hat zu erklären, wie wichtig der Rechtsstaat ist. Die Gerichte werden uns vielleicht schützen, aber die allein können uns nicht retten, meine ich. Und deswegen war es super wichtig zu betonen, das muss auch politisch irgendwie korrigiert werden. Wir brauchen eine sehr starke Opposition mit einem klaren, wahlbaren Programm. Und das bis November hoffentlich.
Die Frage auch an Sie. Ist der Rechtsstaat in den USA, wird er sich behaupten können? Mit der Bitte ohne kurze Antwort.
Ja, wenn sich alle unterhaken, die verstehen, wie wichtig ist, dass er sich behauptet.
Herr Professor Miller, ich bedanke mich sehr, zugeschaltet von der Washington Lee University in Virginia, für Ihre Beiträge. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich, Frau Nanni. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei Phoenix. Auf Wiedersehen.